Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast zum Transcontinental Race
mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Oder dem Podcast mit dem langweiligen Intro.
Bewusst, ganz bewusst ein langweiliges Intro. Vielleicht gibt es ja welche, die uns zum ersten Mal hören. Das heißt, da ist dann vielleicht ganz nett zu erwähnen, dass wir über Ultracycling, Langstreckenradfahren sprechen, dass wir jetzt da unser Überangebot fortsetzen von der Marathonfolge letztes Mal über dein Finish beim Three Peaks Bike Race.
Ja, und jetzt gehen wir direkt über in dein Transcontinental Race und werden das Pferd von hinten aufzäumen und gehen 4-5 Wochen zurück und beginnen vorm Race eigentlich.
Ja, so lange ist es noch gar nicht her. Aber trotzdem, die Zeit vergeht irgendwie und in meinem Kopf es verbleicht noch nicht, aber die Erinnerung, es ist schon so viel auch in der Zwischenzeit wieder passiert und jetzt das Training fängt jetzt wieder an. Es ist sehr unangenehm gerade momentan, 2 Stunden ungefähr und aber schon wieder ein paar Intensitäten drinnen. Die Regenerationsphase ist fast vorbei, aber ich freue mich jetzt trotzdem über das TCR Nummer 10, also die Kurzform. Lautet ja TCR NO10, die 10. Edition von dem ca. 4000 Kilometer langen Ansaborde-Trainern. Da nochmal in allen Details zu erzählen, was so passiert ist.
Ja, gehen wir rein. Es wird so oder so lang für uns da in der Sauna sowieso, aber das ist unser Service, das machen wir nur für unsere Hörer und Hörerinnen. Wir kriegen keinen Schwerarbeiterzuschlag, obwohl wir es echt dann verdient hätten.
Übrigens, ganz kurz, und bevor wir starten, es läuft gerade Race Around Austria. Race Across Austria ist früher oft verwechselt worden oder die Leute haben statt Race Around, Race Across gesagt. Mittlerweile gibt es ja beides und irritierenderweise beides zur gleichen Zeit.
Ja, das Race Across geht Nord, Süd, Nord. Also startet in Niederösterreich, geht nach Litschau, nördlichsten Punkt Österreichs, zum
Seeberg.
Seebergsattel, südlichster Punkt Österreich und wieder zurück zum Startpunkt.
Ja, und das Race Around Austria ist unschwer verständlich, wie der Name sagt, in St. Georgen ist Start und Ziel und dann geht es einmal entweder rund ums ganze Land oder beim Rad 1500 wird sozusagen über den Großglockner wieder zum Ziel abgebogen und bei der Challenge geht es nur rund um Oberösterreich. Also jede Menge Rennen zum Dotwatchen oder zum selbst mitfahren.
Oder zum Dotwatchen und am Streckenrand vielleicht ein paar Meter mitrollen oder nur anfeuern. Ich habe schon gesehen die Stories vom Philipp Keider, der ist ganz groß dabei. Der steht bei sich daheim auf so einem Hügel und segiert da die Race Around Austria Teilnehmerinnen.
Du, jetzt nochmal ganz kurzer Rückblick zu dir. Ich habe mir noch notiert, Frage an Flo beim Three Peaks war irgendwie die Frage, welche Rücklichter du verwendest. Ich weiß gar nicht mehr, was du das Besondere war, warum die Frage aufgekommen ist, aber erzähl einfach mal über deine Rücklichter und warum die so besonders waren.
Ja, ich war total überrascht. Die Frage ist auch mir ganz oft gestellt worden auf Instagram und ich habe in der Vorbereitungsfolge aber irgendwann einmal was gesagt von 80 Stunden Batteriedauer im Notfallmodus. Ganz so lang habe ich es nicht ausgereizt, aber die Akkus halten richtig, richtig lang und das war, glaube ich, der Grund, warum alle nachgefragt haben. Ich werde nicht gesponsert, ich kriege nichts dafür. Das sind die...
Noch nicht.
Nein, da muss ich zuerst verhandeln, bevor ein Name jetzt sagt. Das sind die Lazine Stripe, die ganz die hellen, die gibt's nicht legalerweise in Deutschland zu kaufen, weil dort darf man nur Lichter verkaufen, die STV. Das heißt in Deutschland anders, STZVO oder so irgendwie, in Österreich heißt es STVO, konform sind. Aber mit ein bisschen herumgoogeln findet man Online-Shops, wo man es findet. Ich habe es gekauft bei einem Online-Shop, der eigentlich Musikinstrumente, Verstärker und Disco-Lichter verkauft.
Disco-Lichter, gutes Konzept vielleicht fürs Radl. Hin und wieder muss man über den Tellerrand hinausblicken. Du hast schon angesprochen, dass es momentan sehr warm ist. Zum Glück haben wir was Gutes zu trinken und das ist jetzt keine klassische Werbung, sondern für euch eine Möglichkeit, was Feines zu gewinnen. Ich glaube, Flo, du machst mir was zum Trinken auf. Und ich mache jetzt auch das Fever Tree auf.
Aha, das geht aber eh gut.
Mir sind wir jetzt außerschneiden, dass der Lukas für mich aufgemacht hat, oder können wir es drinnen lassen? Ich habe nämlich noch ein bisschen schwache Finger an meiner linken Hand nach dem TCR. Jetzt hat der Lukas mein Fever Tree aufgemacht. Er hat keine eingeschlafenen Finger, wie man gehört hat.
Und ich auch nicht, ich habe meins selber aufgemacht, also so viel Stolz habe ich schon.
Prost! Also während wir jetzt unser Fever Tree trinken, wir haben da ganz was anderes, nämlich Raspberry Rhubarb und Pink Grapefruit. Aber das, was ihr gewinnen könnt, ist ein Fever Tree Cocktail Package. Und zwar ist da drinnen jeweils 500 Milliliter von Fever Tree Mojito Mixer, Margarita Mixer und Passion Fruit Martini Mixer. Dazu ein Mixer Guide und eine Baumwolltasche. Falls ihr Lust habt, bitte macht's mit. Wir stellen jetzt gleich die Gewinnfrage und ihr schickt dann die Antwort an sitzfleisch@christophstrasser.at. Wenn ihr euch die Sachen lieber kaufen möchtet, es gibt's bei vinospirit.at. Dort sind alle Produkte auch erhältlich, plus noch viele andere Dinge von Fever Tree. Und zwar unter vinospirit.at/inspirationen/world of Fever Tree. Die Gewinnfrage lautet: Wie viele Höhenmeter in unserer Lieblingseinheit Plesch umgerechnet hat meine geplante Route vom Transcontinental Race? Hurcht's bitte genau zu. Wir werden das jetzt in den nächsten Minuten besprechen und dann ist die Aufgabe natürlich noch, das Ganze in Plesch umzurechnen. Und wie man das umrechnet, das sagen wir jetzt nicht, weil ein bisschen das Gehirn anstrengen, bitte muss jeder selber.
Ein bisschen Recherche ist jedem selbst zuzumuten. Und vielleicht als kleiner Tipp, hört euch einfach die vorletzte Folge von uns an. Da wird das auch nochmal aufgeweitet. Und falls es wer recherchieren möchte, wir sprechen natürlich von der Nordauffahrt von Plesch.
Nicht von der Südauffahrt? Von Rhein?
Ist das... Da steht eigentlich Ost-West, ha? Vielleicht ist das eher die Ostauffahrt.
Vielleicht einfach am besten wirklich die vorletzte Episode anhören. Wir haben schon sehr viele Stories gesehen, wo wir markiert wurden, wo viele Menschen Berge auf und ab gefahren sind und uns in der neuen Messeinheit Plesch markiert haben. Das finden wir sehr lustig und möchten diesen Running Gag gern forcieren. Und wer ihm weiß, wie viele Höhenmeter / Plesch meine geplante TCR-Route hat, der schreibt das E-Mail an sitzfleisch@christophstrasser.at und kann ein Fever Tree Cocktail Paket gewinnen.
Wir nehmen jetzt auf, wo das TCR für einige noch nicht einmal richtig beendet ist, weil es gibt da eigene Wertung für die Heimreise. Du hast da nicht mitgemacht, aber es sind noch einige unterwegs in diversen Nachtzügen und verrückten Bussen auf irgendwelchen crazy Routen. Da hast du nicht mehr mitgemacht, aber das Rennen beginnt jedenfalls schon vor dem Start in Roubaix, nämlich bei der Anreise.
Allerdings, ich habe heuer wirklich ein paar Dinge erlebt bei der Anreise, die waren ganz neu für mich. Ich bin wieder mit dem Zug hingefahren und ich glaube, das ist für geübte, erfahrene Fahrgäste, zum Beispiel der Deutschen Bahn, wahrscheinlich eine komplett normale Zugfahrt. Das ist Standard. Für mich war das halt wirklich, wirklich außergewöhnlich, weil ich habe mir zuerst einmal ein gutes Ticket geleistet. Ich habe mir gedacht, ein bisschen an Komfort. Es war so ein Privatabteil, das heißt, wo man ein Abteil für sich hat, wo man dann auch in der Nacht gut schlafen kann und eigentlich steigst in Wien in den Zug ein und am nächsten Tag in der Früh oder ich glaube 14 Stunden später oder so in Brüssel aus, ohne Umsteigen. Wunderbar. Habe ich schon gemacht mit dem Nightjet. Passt. Allerdings habe ich dann gerade irgendwo mich hingelegt zum Schlafen und dann ist plötzlich entweder Zug stehen geblieben und die Frau Schaffner ist gekommen und hat zu mir gesagt, ob ich das nicht gehört habe bei der Durchsage, der Zug ist defekt und wir müssen bitte alle aussteigen und umsteigen, wenn wir das wollen. Und es steht drüben noch ein Zug, der fährt jetzt weiter nach, ich glaube, Stuttgart und wenn ich möchte, dann dort einsteigen, ansonsten gibt es keine Möglichkeit zum Weiterfahren. Dann habe ich ganz schnell irgendwie das Radl zusammengebaut, weil in Österreich ist die Regelung so, man darf es mit ins Abteil nehmen, ausnahmsweise, ich habe das vorher gefragt, wenn du es zerlegst und mit einem, weiß nicht, mit einem Leintuch oder mit irgendwie so einer Plane oder so quasi einwickelst, dann wird es als Gepäckstück betrachtet und du darfst das mit ins Abteil nehmen. Das geht natürlich in der Deutschen Bahn nicht. Dort gibt es die Regelung nicht. Und bin ich eingestiegen und sitze in einem Zug, der vollkommen überfüllt war, weil er zuerst schon voll war und dann ist quasi der zweite Zug, der hängen geblieben ist, umgestiegen und da sind noch einmal gleich viele Menschen in den bereits vollen Zug eingestiegen. Und dann ist natürlich mit meinem zerlegten Gepäckstück nichts gegangen. Das heißt, das Personal dort hat mich höflich darauf hingewiesen, dass das so überhaupt nicht geht und dass ich jetzt zwei Möglichkeiten habe, entweder nachträglich ein Ticket zu kaufen oder ich kriege eine Strafe und muss aussteigen. Nachträglich Ticket kaufen geht aber nicht mehr, wenn die Zeit verstrichen ist und du schon im Zug bist. Das habe ich dann gesagt, dass ich das nicht machen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, dann müssen wir leider Strafe zahlen und aussteigen. Weil es ist im Prinzip kein Radlplatz im Zug mehr frei, das sind alle besetzt. Irgendwann ist dann aber noch ein zweites Personal gekommen und hat dann gesagt, ja, schauen wir uns das bitte nochmal an. Und dann ist irgendwie trotzdem noch ein Platz halt frei gewesen im Abteil, wo man die Räder aufhängen kann. Dann bin ich natürlich dort am Boden sitzen geblieben und dann war halt einfach der Zug einfach sowas von voll. Es waren die Räder kreuz und quer und die Leute sind am Boden gesessen, am Boden gelegen und ich halt mittendrin. Und dann war es kurz danach zum Umsteigen, ich glaube in München und von München dann weiter nach Köln. Und dort wieder dasselbe. Radl darf nicht mit, Radl muss ins Zugabteil und wieder am Boden sitzen und nichts schlafen. Das heißt, die ganze Nacht irgendwie herumsitzen und dann in Köln war kurze Pause und dann bin ich nochmal mit einem belgischen Zug bis Brüssel gefahren.
Ja. Klassische Reise mit der Deutschen Bahn. Ja.
Eben, ich glaube, so für geübte Deutsche Bahnkunden wie Robert Müller, ich kenne seine Stories immer, wenn er irgendwo hinfährt, das ist, glaube ich, ganz normal kein Grund zur Aufregung. Für mich war das etwas Neues. Und dann war es natürlich auch nochmal so, dass ich dass das Ticket auch gegolten hat für die Deutsche Bahn. Das heißt, ich habe keine neuen Tickets kaufen müssen, aber für die belgische Bahn sehr wohl. Das heißt, ich habe dort nochmal über 100 Euro ablegen müssen, weil es war nur mehr erste Klasse frei. Jetzt habe ich natürlich müssen erste Klasse kaufen, bin aber trotzdem wieder am Boden gesessen im Radlabteil, weil natürlich das Radl nicht in die erste Klasse mitkam. Das war reiner Formalfehler. Oder halt, es war offiziell die zweite Klasse voll, nur mehr die erste frei. Deswegen habe ich dort nochmal müssen teuer ein Ticket kaufen. Aber ich muss ehrlich sagen, so chaotisch die Anreise war, im Nachhinein habe ich wirklich sehr schnell und ohne groß verhandeln von der ÖBB Rückerstattung bekommen. Das heißt, es hat sich im Nachhinein alles irgendwie gut lösen lassen. Es war halt trotzdem irgendwie ein bisschen schwierig, so drei Tage vor dem Start eine Nacht quasi durchzumachen. Sicher nicht ganz perfekt, aber ja, wie du sagst, das Rennen geht eigentlich schon deutlich vor dem Start los, nämlich mit der Reise bis zum Start.
Du bist dann von Brüssel, bist dann gleich mit dem Radl nach Roubaix gefahren, es ist ja nicht so weit, oder wie hast du das dann gemacht?
Das sind, glaube ich, nur ungefähr 4 Stunden, ein bisschen über 100 Kilometer, halt mit einem Rucksack. Ich habe mir so ein Werbegeschenk gehabt vom Weltspartag vom letzten. Der war diesmal schon mein 1er Weltsporttag Rucksack habe ich schon verbraucht gehabt. Jetzt war es nur mehr so eine Tasche, so eine Tourentasche und dem auf die Achseln nehmen. Das hat ein bisschen eingeschnitten. War etwas ungemütlich, aber es hat irgendwie doch funktioniert. So ein Tourensackerl plus eine Sporttasche, dann bin ich nach Roubaix gefahren.
Ja, ich bin zu meinem allerersten Unsupported-Rennen, zu den Seven Serpents, bin ich auch mit dem Gewand, das eigentlich für die Kleidersammlung bestimmt war, und am Turnbeutel hingefahren und habe die Nacht dort dann geschlafen und das dann in der Früh weggeworfen. War das auch dein Plan?
War mein Plan und ich war dann voller Freude, positiv überrascht, dass es dort jetzt heuer erstmal sowas wie eine Spendenbox gegeben hat. Das heißt, genau für den Zweck, dass man eben T-Shirts, Hosen, Schuhe, was auch immer quasi spenden kann, dass sie nicht weggeworfen werden müssen für Leute, die das halt brauchen können oder für so Secondhand-Shops oder so, für so eine Kleidersammlung. Das war super. Und was ich auch nicht gewusst habe, die Jana Kesenheimer, wir haben ja mit ihrer die Vorbereitungsepisode aufgenommen, die hat ja heuer ein kleines Kamerateam dabei gehabt. Das möchte ich nachher noch ein bisschen genauer erklären, weil es ist sehr wichtig, dass man das richtig versteht, nämlich welche strengen Regeln da auferlegt werden, damit es wirklich kein Vorteil ist für den jeweiligen Rennfahrer oder Rennfahrerin, die quasi Medienbegleitung hat. Jedenfalls war das recht kurzfristig. ZDF hat ein Kamerateam mitgeschickt und es ist der Stefan Wieser gewesen, der bei uns auch schon zu Gast war, der die Jana schon begleitet hat beim Three Peaks, der die Regeln kennt. Und sie sind dann quasi auch nach Istanbul gefahren und denen habe ich noch meinen kleinen King of the Lake Rucksack mitgeben dürfen. Der ist so klein, da hat genau drinnen Platz gehabt, mein paar Flipflops und die Unterhose. Die habe ich dann in Istanbul wieder gekriegt.
Das heißt, du hast da anders als ich im Ziel keine Flipflops und Unterhose kaufen müssen. Die 10 Euro hast du gespart.
Nein, eben nicht. Ich habe mir es trotzdem kaufen müssen, weil ich früher dort war. Und dann hätte ich müssen 2 Tage warten. Und es war ein Tag im Radl-Dress in Istanbul herumspazieren schon zach genug. Und dann haben wir für 10 Euro Birkenstock gekauft und eine Badehose.
Aber jetzt bist du schon in Roubaix. Wir sind 2 Tage vor dem Start, aber vielleicht gehen wir noch ein Stückchen zurück, einfach nur ganz kurz zusammenfassend, weil wir haben das in der Folge mit der Jana schon besprochen. Das Rennen beginnt ja viel, viel früher mit der Routenplanung, mit dem Zusammenpacken, mit seinem Setup testen, mit alles aufstellen, wie man es braucht. Wenn du dann in Roubaix bist, dann gibt es eigentlich kein Zurück mehr, oder? Also da gibt es dann so, wie es ist, so muss dann starten, da kann man dann nicht mehr verändern.
Richtig, ich habe bei der Routenplanung sehr viel Zeit investiert. Es war in gewissen Phasen schwieriger als die letzten Jahre. Gewisse Regionen waren auch ein bisschen leichter. Besonders schwierig finde ich immer so die ersten Länder, also Frankreich, Deutschland. Welche Routen man da durchnimmt, da gibt es einfach Millionen von Möglichkeiten, weil es keine wirklich großen Berge gibt. Es ist halt, also in dem Gebiet alles recht flach und da gibt es halt einfach wirklich so viele Straßen, die du fahren kannst. Und dann kannst du halt monatelang vergleichen, wo bist du schneller, wo bist du ein bisschen kürzer, wo sind die Straßen vielleicht günstiger, wo sind weniger Ampeln, wo muss man nicht durch die Stadt durch. Das hat wirklich viel Zeit gekostet. Und dann weiter im Südosten Richtung Balkan und Richtung Türkei, da sind dann oft große Gebirgszüge, wenig Straßen, da hat man gar nicht so viele Optionen. Da schaue ich in Wirklichkeit immer viel drauf, ob es Straßen sind oder Schotterpisten. Immer kann man es nicht rausfinden, aber wenn möglich, dann schaue ich dort eher mehr auf die Straßenqualität als vielleicht auf den einen oder anderen Kilometer Umweg. Und das Routenplanen ist halt wie immer eine Mammutaufgabe, die eigentlich nie aufhört. Ich habe sehr genau 4000 Kilometer gehabt. Ich glaube, es waren nur plus minus 2 Kilometer und 41.100 Höhenmeter. Das war mein Plan. Und wie viel es dann tatsächlich war, das müssen wir dann im Nachhinein besprechen. Ich habe es jetzt noch gar nicht wirklich hundertprozentig ausgewertet, weil ich habe insgesamt 3 Garmin-Files aufgezeichnet. Die müssen die noch zusammenzählen. Aber geplant waren eben 41.100 Höhenmeter, falls das jemanden interessiert, weil er vielleicht ein Fever-Tree gewinnen möchte.
Jetzt hast du das schon sehr einfach gemacht. Vielleicht einfach, weil es immer Thema ist und weil es so gern besprochen wird und das auch das Thema ist, wozu die allermeisten Fragen kommen, einfach nochmal ganz kurz dein Setup besprechen. Mit was bist du gefahren? Vielleicht Reifen, das ist aus irgendeinem Grund ein Reizthema da bei uns im Podcast und da werden wir auch ständig danach gefragt. Und kurz zu den Taschen und ich weiß, du wiegst das nicht ab und du hast die Frage, aber sie kommt immer wieder, wie schwer war das Rad?
Ich habe das Roubaix verwendet, das S-Works, das neueste, das SL8. Das ist insofern immer schon meine erste Wahl gewesen, auch die vielen Jahre früher und auch teilweise beim Ram, weil es halt wirklich sehr komfortabel ist, weil es mittlerweile vorne 2 cm Dämpfung hat, oben quasi oberm Steuersatz, zwischen Steuersatz und Vorbau. Es hat mittlerweile eine noch bessere Aerodynamik und es hätte Reifenfreiheit für bis zu 40 mm breite Reifen, die ich aber nicht ausgenützt habe, weil ich habe die letzten beiden Jahre die Faltreifen, also normale Reifen mit Schlauch verwendet, von Specialized die Roubaix Pro. Und heuer habe ich mich nochmal mit Specialized zusammengesetzt und das ein bisschen diskutiert und heuer habe ich die Turbo Pro verwendet, die theoretisch vom Bannenschutz her gleich gut sind, aber ein bisschen besser rollen. Dazu habe ich wieder Schläuche verwendet von Aerotan, die habe ich auch die letzten Jahre schon gehabt, nur da habe ich es noch nicht offiziell gesagt, da habe ich noch so ein bisschen ein Geheimnis draus gemacht, aber ich habe die Aerotan verwendet. Habe 4 Stück Reserve mitgehabt und muss sagen, ich würde jetzt im Nachhinein die Entscheidung wieder so treffen. Ich habe mir es wirklich gut überlegt, die Vor- und Nachteile, die möglichen Risiken. Natürlich auch die Option mit Tubeless. Und trotzdem muss ich sagen, im Nachhinein war es wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung. Aber Stand meines Wissens vorher würde ich es wieder gleich entscheiden.
Ja, ich bin da sogar noch konservativer als du. Ich habe ja sehr viel schräge Blicke bekommen für meine Konstruktion, wo ich richtig klassische, alte, schwere Gummischläuche einfach auf den Rahmen getaped habe, die ich Gott sei Dank nicht braucht habe, aber ich bin da aufgrund meiner Erfahrung vielleicht auch sehr, sehr vorsichtig und ich traue diesen ganz dünnen, kleinen, leichten Schläuchen nicht so recht.
Das heißt, das haben wir gar nicht besprochen, dein Tubeless hast du beim Three Peaks nicht verwendet?
Ich bin tubeless gestartet, bin Gott sei Dank pannenfrei geblieben, aber ich habe Plugs dabei gehabt und zwei Schläuche und dann noch klassisches Pickzeug.
Habe ich natürlich auch alles mitgehabt. Reserveschläuche und Klebezeug für einen Reifen und für einen Schlauch und da die selbstklebenden Patches einerseits und die klassischen Vulkanisierungsaufkleber andererseits. Ja, und ich habe mich deswegen nicht so tubeless durchgerungen, weil auf meinen Felgen einfach die Tubeless-Reifen so streng oben sitzen. Ich habe das versucht, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe. Beim Gespräch mit der Jana, ich habe es versucht aufzuziehen, dann abzuziehen, einen Schlauch einzuziehen. Und es war einfach so schwierig. Ich habe wirklich blutige Fingernägel gehabt, die waren so fest oben, die halten bombenfest. Aber wenn du dann unterwegs wirklich den Fall hast, dass du einen Schlauch einziehen musst, da habe ich einfach Angst davor gehabt, dass das nicht gelingt, wenn es zum Beispiel kalt ist, wenn es regnet, wenn du eingeschlafene Finger hast und keine Kraft in den Händen, im Dunkeln irgendwo, dass du dann einfach eine gröbere Baustelle hast. Und damit das nicht passiert, habe ich trotzdem wieder die normalen Reifen genommen, die halt recht leicht auf- und ab gehen, die du auch mit der Handpumpe aufpumpen kannst, weil ein Tubeless-Reifen, wenn er ganz runden ist und du einen Schlauch einziehen musst, dann mit der Handpumpe auf Druck bringen, dass er dann wieder reinrutscht in die Rille, wo er sitzen muss. Ob du das mit 2-3 Bar schaffst, glaube ich nicht. Zumindest bei denen, die ich probiert habe, die Mondo hat es nicht funktioniert. Die aber definitiv super Reifen sind. Die Jana Käsenheimer ist damit gefahren, die hat keinen Botschen gehabt. Und sie ist halt tubeless gefahren. Das wäre im Nachhinein sicher eine gute Idee gewesen. Aber wie gesagt, bei mir waren es Aerodan-Schleich und Turbo Pro-Reifen. Die Taschen waren, ich schwöre auf Abitura, du bist Cyclide-Fan. Es haben sicher beide Stärken und Schwächen. Ich mag Abitura wirklich gerne. Ich habe die 9 Liter Arschrakete, 2 Liter Top-Tube und 4 Liter Rahmentasche. Also insgesamt sind das 15 Liter. Sie halten schon sehr lang. Ich habe alle Rennen bisher mit den gleichen Taschen gemacht. Sie sind wirklich langlebig und robust und ich muss sagen, sie haben vom Volumen her sicher viel mehr als die anderen Top-Leute, die da mitfahren. Also zum Beispiel der Adrian Lichti aus der Schweiz, der hat jetzt im Nachhinein gesagt, der hat glaube ich, weiß ich nicht, 8 Liter gehabt Volumen, also fast die Hälfte von mir. Und er hat gesagt, was er in Zukunft ändern wird, er wird viel weniger mitnehmen. Keine Ahnung, wie das geht. Ich bin halt echt im Prinzip ein bisschen ein feiger Hund. Ich habe gern für alle möglichen Probleme die Sachen dabei. Speichen, Ketten, Glieder. Ganz viele Sachen zum Reparieren. Das nötige Werkzeug, teilweise doppelt, weil wenn du dein Mini-Tool verlierst, dann schaust du auch blöd, wenn sonst kein Werkzeug da ist. Schlafsack, obwohl ich eigentlich in Zimmern schlafen wollte, trotzdem Biwak, falls du dich verletzt und irgendwo zu liegen kommst und du musst schauen, dass du nicht erfrierst oder wie auch immer. Ich habe einfach ein bisschen mehr Sicherheitsgedanken in meinem Kopf und gehe da überhaupt kein Risiko ein bei der Ausrüstung. Deswegen hat sicher ordentlich Gewicht. Ich habe auch die Möglichkeit für 4 Trinkflaschen. Meistens waren die zusätzlichen Trinkflaschen leer, damit es nicht zu schwer wird. Aber ich habe mir gedacht, spätestens in Griechenland, in der Türkei, wenn du auf einen Parcours kommst, auf die vorgegebenen Abschnitte, wo es keine Möglichkeit gibt einzukaufen, dann möchte ich dort mit 4 Flaschen reinfahren, nicht mit 2.
Wir werden vielleicht noch selbst vom Robin hören. Rein von den Fotos her hat es ausgeschaut, als hätte er heuer deutlich mehr mitgehabt als letztes Jahr. Letztes Jahr war er ja extrem leicht unterwegs mit 2 Minitaschen. Heuer waren beide ein bisschen größer, zumindest auf den Fotos.
Ja, ich habe nicht so viel mit ihm reden können. Wir haben uns vor dem Start kurz getroffen, im Rennen gar nicht. Da war er zu schnell unterwegs. Und im Nachhinein haben wir über viele Dinge geredet in Istanbul, aber nicht über den Inhalt seiner Taschen. Aber er hat immer noch wesentlich weniger mit als ich. Und wie viel Gewicht das alles zusammen hat, ich habe später irgendwo eine Spruchnachricht, die wir dann hören werden, es wird wahrscheinlich Systemgewicht schon ein 100er sein mit vollen Flaschen. Meistens wiegen sie die Leute mit leeren Flaschen, aber ich verstehe nicht, warum. Du fährst ja nicht mit leeren Flaschen. Aber wie auch immer, es war auf jeden Fall so, wenn du dann einen steilen Berg fährst, kommt einfach vor, du hast, weiß ich nicht, die gesamte Gravitation der Erde zieht dich nach unten. Du stehst komplett wirklich sehr, sehr ungewohnt, wenn man das im Training niemals mit vollen Taschen fährt, was ich eigentlich auch nicht tue oder selten tue, dann wundert man sich immer wieder, wie schwer so ein Radl sein kann.
Beziehungsweise wie langsam man ist,
richtig.
Sein kann. Man kann immer noch schieben.
In der Ebene wirklich kein Unterschied, muss ich sagen. Also wenn du mit 15 Kilo insgesamt das Radl statt 7 oder so durch die Gegend fährst im Ebenen, ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht, wenn die Taschen aerodynamisch platziert sind.
Glaube ich auch nicht, nein. Also kann massiv, es fühlt sich zumindest nicht so an, ja.
Aber es ist natürlich nicht immer flach.
Wie hast du die letzten Tage bis zum Start verbracht? Also wahrscheinlich einmal ein bisschen Schlaf aufholen oder dich versuchen zu entspannen nach der Zugfahrt und bevor die Nervosität vor dem Rennen losgeht?
Ich habe zwei volle Tage in Roubaix gehabt. Ich wollte mir natürlich, erstmals hat es das heuer gegeben, einen Startparcours, den wollte ich mir anschauen. Der hat ca. 80 Kilometer gehabt. Die letzten Jahre war es ja wirklich quasi Start und sofort Freiroutenplanung. Habe ich mir natürlich das angeschaut, was ich geplant habe, selber die Tage vor dem Start. Aber heuer wollte ich eben diese 80 Kilometer abfahren und es war ziemlich, ziemlich schwierig, weil der Startparcours hat natürlich ganz viel Kopfsteinpflasterpassagen, auf die habe ich mich gefreut. Und es war auch eine Offroad-Passage, also wirklich, wie man es vom TCR kennt, völlig sinnlose Umleitung. Statt scheine Pflastersteinpassagen fährst irgendwo in den Wald und auf Schottersteinen bergab. Es hat dann im Rennen auch ein paar Stürze gegeben und ja, ich habe es eh befürchtet, dass es wirklich ein schlimmer Parcours ist. Es war nicht sehr lang, die Schotter-Gravel-Passage, aber trotzdem. Und deswegen war es mir wichtig, dass ich das vorher anschaue und dann bin ich halt den direkten Weg retour. Das war quasi so eine 5-Stunden-Trainingsausfahrt, 2 Tage vor dem Start. Dann habe ich nochmal 4 Stunden am letzten Tag vor dem Start draufgelegt, ganz locker. Und habe nochmal eigentlich nur mal die letzten Details gemacht. Taschen nochmal auspacken, einpacken, die Route nochmal durchgehen, schauen, ob alles passt. Am Garmin nochmal ein letztes Mal schauen, ob die Synchronisation passt, ob alle Daten am Garmin drauf sind. Und dann habe ich eigentlich nur mehr auf Komoot ein paar Mal die Dateinamen verändert, dass die Reihenfolge ja wirklich sich von selbst quasi ordnet, halt immer so durchnummeriert. Und dann habe ich es noch ein letztes Mal mit dem Garmin synchronisiert und dazu muss ich später noch ein bisschen was sagen, weil das war quasi
jetzt wollte ich eigentlich
der ganz große
direkt die Frage stellen. Manchmal, wenn man sein Garmin länger nicht synchronisiert, dann möchte er, dass man ein Update macht. Dauert meistens nur ein paar Minuten und hat meistens keine merklichen Auswirkungen. Hast du auch noch schnell auf OK gedruckt?
Ja, ich tue nochmal immer verweigern, weil ich schalte dann ein, wenn ich starten will und dann habe ich nicht 5 Minuten Zeit und will nicht warten. Und dann haben wir vor dem Start natürlich gedacht, ja, sicher, vor dem Rennen gehört alles up to date gemacht und ich habe sogar daheim vor dem Aufbruch nach Roubaix nochmal in Garmin am Computer angehängt, mit Garmin Express die Karten abgedatet, weil das ist, glaube ich, wirklich sinnvoll. Es werden neue Straßen gebaut, es werden Straßen umgebaut, es kommen Kreisverkehre statt Kreuzungen, was auch immer. Und wenn dann das Kartenmaterial nicht aktuell ist, dann funktioniert die Navigation halt auch nicht. Weil dann planst du irgendwo online auf aktueller Karte und dann der Garmin leitet dich auf einer alten Karte. Deswegen anstecken, Karten aktualisieren und auch das hat Auswirkungen gehabt, die man nicht erwartet hätte, weil jetzt nämlich die Karten bunt sind und Straßen, die irgendein, weiß ich nicht, Garmin-Programmierer glaubt, dass die für dich nicht gut sind, werden jetzt rot angezeigt und deine geplante Route wird rosarot angezeigt und jetzt fährst du dann in der Nacht, alles ist beleuchtet, das Display blendet und dann hast du rote Routen, rote Straßen und deine lila Route, das ist mehr als verwirrend.
Ja, es hat beim ganz alten, beim 520er, da war es auch so, dass die geplante Route hellblau war, dein gefahrener Track war dunkelhellblau und Straßen waren auch in irgendeinem Blauton und in Wirklichkeit waren einfach nur blaue Striche und das war einfacher dann, die Karten auszublenden und nur dem Strich nachzufahren.
Ja, so waren die Tage vor dem Start. Es war irrsinnig cool, die Stimmung in Roubaix war super. Wir haben dann auch die Registrierung gehabt, also wo du quasi die Startnummer abholst und das Briefing im Velodrom. Ich bin natürlich einmal eine spaßmäßige Runde gefahren im Outdoor-Velodrom, in dem berühmten, und das Briefing war dann Indoor in der Halle. Und was besonders lässig ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, mir war das neu, aber es gibt ja im Velodrom von Roubaix die berühmten Duschen.
Ja, und da sind die Porträts gemacht worden, das ist mir natürlich sofort aufgefallen.
Das war echt cool, ja.
Es wäre cooler gewesen, das Ziel in Roubaix zu machen, dann wären die Fotos in dieser Dusche noch um einiges cooler geworden, glaube ich. Aber waren so auch ziemlich coole Fotos.
Und dann hätte es wahrscheinlich einen TCR-Sieger vielleicht gegeben auf einer Plakette in einer Dusche, weil es haben alle Paris-Roubaix-Sieger eine Dusche gewidmet. Ich habe mich fotografieren lassen in der Fabian Cancellara-Dusche.
War klar.
Ja. Und das war, irgendwie war die Stimmung einfach wahnsinnig schön. Und in so einem historisch besonderen Radsportort das Ganze zu machen, war, finde ich, schon eine geniale Idee.
Ich hätte mich in die Tombonendusche gestellt und komplett off-topic. In Kitzbühel kriegt jeder Hahnenkamm-Sieger eine Gondel und der Didier Küsch ist nur mit seiner Gondel gefahren. Der hat immer gewartet, bis die Gondel mit seinem Namen kommt.
Wie ist das, wenn jetzt jemand, der in Paris-Roubaix schon gewonnen hat, wieder ins Ziel kommt, muss ich der in seiner Dusche sauber machen? Oder duscht er irgendwo? Oder darf jetzt niemand mehr in der Fabian Cancellara-Dusche sich waschen? Weißt du das?
Das weiß ich nicht. Okay. Aber so viel sind sie ja nicht, oder? So groß ist die Dusche. Also ich so viel Duschen gibt es nicht.
200 Duschkabinen sind das schon. Gefühlt, ich habe es nicht abgezählt. Einige. Es war auf jeden Fall so, der letzte Tag, Start war 20 Uhr. Und dann habe ich quasi noch einmal neu alles synchronisiert von Komoot auf meinen Garmin. Und irgendwie habe ich dann mal gedacht, es haut nicht hin. Er bricht immer ab. Er sagt, es gibt keinen Speicherplatz. Er sagt, die Komoot IQ-App, die man am Garmin installiert, bricht die Verbindung ab und es kann nichts übertragen werden. Und die Datei ist zu groß, weil der Speicherplatz belegt ist. Wobei, ich habe alles gelöscht. Ich habe jede aufgezeichnete Aktivität gelöscht. Ich habe alle anderen Routen, die ich jemals geplant habe, gelöscht. Es war einfach irgendein Fehler. Und ich habe dann gedacht, okay, es ist 14 Uhr, der Start ist um 20 Uhr. Die Routen sind jetzt plötzlich nicht da, wo sie hin müssen. Am Garmin sind die Routen nicht oben und plötzlich hat das Synchronisieren, wenn du es offline machen möchtest, ewig dauert. Dann hat er angefangen von 1%, 2%, 3%, dann hat eine Route irgendwie eine halbe Stunde dauert und ich habe insgesamt halt, weiß ich nicht, 35 Dateien gehabt und ich bin schwer nervös geworden. Dann war ich glaube 17.30 Uhr, also 2,5 Stunden vor dem Start, war dann im Indoor-Velodrom nochmal Fahrerbesprechung und ich bin dort gesessen, ich habe mir schon das Radl-Dress angezogen gehabt und ich habe Diana Käsenheimer, mit der wir die Aufnahme gehabt haben, ich kenne sie von unseren Podcasts und nie persönlich getroffen, wir haben uns dort dann gesehen und ich bin neben ihr gesessen und ich habe einfach durchgeschwitzt, das war mir so unangenehm, das war mir wirklich peinlich, ich habe meinen Garmin mitgenommen, ich habe währenddem die Organisation die Regeln nochmal erklärt hat, habe ich immer vor dir rumgedruckt, synchronisieren und runterladen und offline verfügbar machen und ich habe einfach Bäche geschwitzt und ich habe, glaube ich, den ganzen Raum erfüllt mit meinem unangenehmen Geruch, das war mir echt, echt ungut. Ich glaube, es haben andere Leute auch schon geschwitzt, weil es war sehr warm, aber ich habe jetzt wirklich nicht zugehört, was geredet worden ist. Ich habe einfach nur gedacht, bitte, ich muss die Routen da noch irgendwie runterladen. Es war echt wirklich ein Stress und ich habe den ganzen Nachmittag vor dem Start im Prinzip einfach wirklich geschwitzt. Ich war nervös und ich habe bis zur letzten Minute versucht, die ganzen Sachen zu synchronisieren.
Wie weit hast du das geschafft? Also war zumindest der Startparcours, den hast du ja schon gekannt und der erste Abschnitt vom Startparcours, bis wohin wäre der gegangen und hast den dann drauf gehabt?
Ich habe dann irgendwie gemerkt, ich habe alles drauf, weil auch wenn er die Verbindung abbricht, hat er eigentlich das eh schon synchronisiert. Nur hat er halt geglaubt, es ist nicht fertig und abgebrochen. Das heißt, ich habe dann gesehen, dass eh alle Files dort sind, wo sie sein sollten. Und dann habe ich gedacht, passt, Klick gehabt, jetzt vor dem Start doch noch alles gut gegangen. Und dann habe ich die letzte Stunde halt nochmal alles wirklich fein einpackt und mich fertig gemacht und bin dann von meinem Airbnb rüber zum Start. Und die geplante Route war eben eher so Richtung Süden, Belgien, dann französische Grenzgebiet bis Luxemburg und dann halt so über Saarbrücken, Karlsruhe, Augsburg, München und dann habe ich die Alpen überquert durch Salzburg, Oberdorn, Katschberg, nach Villach. Da hätte es andere Optionen auch noch gegeben. Bin mir sicher, du wirst deinen Lieblingsteilnehmer noch ins Spiel bringen. Und ich glaube, das war dann der Lieblingsteilnehmer von allen.
Von allen, ja, ganz bestimmt, ja.
Weil man hätte natürlich auch über einen Großglockner fahren können. Warum man das machen soll, weiß ich nicht. Das ist die schwierigste und zagste Alpenüberquerung, wenn du das frei aussuchen kannst. Aber
und auch riskant, weil du kannst dich nicht darauf verlassen, dass im August der Großglockner jedenfalls offen hat.
Und ich fahre lieber bei Schlechtwetter über Oberdauern, wo es 1.400 oder 5 oder 6 oder 700 Meter hoch ist, ich weiß gar nicht, als wie über einen 2.500 Meter hohen Großglockner.
Ja. Das kann ich nur unterschreiben. Es hat ein paar gegeben, die sind unten rumgefahren über die Schweiz und Südtirol. Aber die allermeisten sind dann doch über Salzburg gefahren, aber verschiedene Routen, eher so ein bisschen an nördlichen Bogen, komplett durch Deutschland oder so wie du, eher Großteil der Route durch Frankreich. Das waren so die Hauptrouten und dann hat es noch einige geben, die über Innsbruck nach Österreich gefahren sind.
Ich habe vor dem Start, also schon im Velodrom, ein paar Minuten vor dem Start noch ein kleines Video gemacht. Das war, so, wie soll ich sagen, schön gesprochen, weil es hat dann auch der Radio Steiermark zum Beispiel gekriegt und das suchen wir uns jetzt mal an.
Ja, die Nervosität ist riesengroß, so wie immer, auch wenn es jetzt meine dritte Teilnahme ist und die letzten zwei außergewöhnlich gut gelaufen sind. Man hat immer Stress bis zur letzten Minute, bis man alle Sachen beieinander hat, dann hat man noch, kommt man drauf, dass was nicht funktioniert, dass man was vergessen hat. Aber das ist halt bei so unsupported Rennen läuft es nie perfekt, auch vor dem Rennen nicht. Und man lernt einfach da seinen Perfektionismus abzulegen. Aber trotzdem muss ich sagen, beim ersten Mal habe ich sehr viele Fehler gemacht bei der ersten Teilnahme. Ich bin trotzdem als Erster ins Ziel gekommen, nach einem guten Comeback. Beim zweiten Mal ist es schon ziemlich gut gelaufen und jetzt vom dritten Mal hoffe ich schon, dass ich ein bisschen mehr Erfahrung habe. Und auf was mich besonders freut, sind die aufregenden Länder, die wir auf der Route sehen werden. Also wir kommen durch Bosnien, Montenegro, Serbien, Kosovo, Mazedonien, Griechenland und die Türkei. Das sind Länder, wo ich eigentlich noch nie gewesen bin, auch nicht mit dem Radl, die nicht so bekannt sind und die aber unglaublich schön sind und die Leute super freundlich. Und das ist bei dem Rennen auch das Besondere. Man fährt nicht nur gegen sich selbst und gegen andere, sondern man sieht wirklich schöne Gegenden und erweitert seinen eigenen Horizont dabei.
Was?
Der Lukas wird die Stage Directions jetzt rausschneiden, aber man hört, irgendjemand hat dich gefilmt dabei und das war jetzt so quasi die offizielle Variante. Es gibt sicher auch was Ehrliches, was du dann in deine streng geheime Gruppe für die Fans gepostet hast.
Ja, sollen wir uns das anhören? Es ist ein bisschen weniger schön gesprochen.
Wenn wir ein Videopodcast wären, dann würden jetzt die Untertitel kommen.
Eine Runde im Velodrom, dann aussehen auf die Schulter- und Kopfsteinpassagen und dann geht die Scheiße richtig los. Bis dorthin ist ein bisschen neutralisiert und ja, ich bin einfach richtig, richtig motiviert. Der Nachmittag war ein bisschen stressig, weil der Garmin gesprungen hat und sich nicht mit dem Handy synchronisiert hat. Jetzt habe ich die Routen im letzten Moment noch irgendwie runtergebracht. Aber das ist halt immer cool, wenn du Updates machen musst und nach dem Update funktioniert es nicht mehr wie vorher. Aber alles gut. Jetzt gehen wir schöpfen und ihr drückt mir die Daumen und ich melde mich an.
Ich liebe ja die Stimmung, die hört man ganz gut raus. Also man hört ganz viel elektronische Geräte, wahrscheinlich Head-Units von irgendwelchen Fahrrädern piepsen die ganze Zeit und dann am Schluss die klassische Klingel. Finde ich super.
Ich weiß nicht, von wem die war, ob die jemand erklingen hat lassen, der beim Transcontinental mitgefahren ist oder ob das Fans waren, aber auf jeden Fall gefällt mir das auch extrem gut, ja.
Du sagst, es geht los. Bei uns ist es jetzt aus und wir müssen euch vertrösten auf Dienstag und dann werden wir uns anhören, ob wirklich alles funktioniert hat am Garmin und wie schlimm der Startparcours wirklich war oder ob du wieder mehr Drama gemacht hast als notwendig.
Mehr Drama als beim TCR kann man gar nicht machen, da ist das Drama von Haus aus sehr hoch.
Dann hören wir uns am Dienstag.
Podcast-Werkstatt.